Polkappen und Gletscher schmelzen. Der Meeresspiegel steigt immer weiter an und die Zahl der Extremwetterereignisse nimmt spürbar zu. Zugegeben, der Klimawandel, der ist kein neues Thema für uns. Das Verrückte ist aber, man muss den Zeitstrahl weiter zurückschauen, als man eigentlich denkt. Denn wir Menschen beschäftigen uns schon seit dem alten Ägypten mit dem Klima. Ich bin Toni Scheuerlen und wir schauen uns in dieser Folge die Geschichte der Klimaforschung mal genauer an. Die steckt nämlich voller Entdeckungen, die unser Verständnis von der Welt auf den Kopf gestellt haben.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
Und hier gleich mal eine Frage zum Mitraten. Die Klimageschichte beginnt mit der Entstehung der Erde. Aber wisst ihr, wie lange das eigentlich her ist? Na, habt ihr eine Idee? Ich sag's euch, es sind rund 4,6 Milliarden Jahre. Wahnsinn, oder? Uns Menschen, also den Homo sapiens, gibt's dagegen erst seit etwa 300.000 Jahren. Die Anfänge der Klimaforschung, also erste Wetteraufzeichnungen, gab es im alten Ägypten und Griechenland.
Im alten Ägypten dokumentierten die Menschen die jährliche Nilflut, die für ihre Landwirtschaft und ihr Überleben von entscheidender Bedeutung war. Das Wasser brachte fruchtbaren Schlamm und Nährstoffe auf die Felder. Ohne diese natürliche Bewässerung wäre der Boden in der Wüste unfruchtbar gewesen. Um die Flut optimal zu nutzen, entwickelten die Ägypter präzise Kalender und Bewässerungssysteme. In Griechenland galten außergewöhnliche Wetterereignisse oft als göttliche Zeichen. Blitze wurden zum Beispiel als Zorn des Zeus interpretiert. Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus suchte der griechische Philosoph Aristoteles in seinem Werk Meteorologica nach wissenschaftlichen Erklärungen für Wetterveränderungen. Im Mittelalter führten Mönche in Klöstern akribische Wetteraufzeichnungen, um die Landwirtschaft besser planen und Erträge einschätzen zu können. Bauern auf Gutshöfen passten ihre Arbeit den Jahreszeiten an, da ihr Überleben stark von den Wetterbedingungen und der Qualität der Ernte abhing.
Dieser kurze Sprung in die Vergangenheit zeigt ganz gut, dass die Menschen früher vor allem durch das Beobachten von Naturphänomenen versucht haben, das Wetter zu verstehen. Im 19. Jahrhundert wurden dann die ersten richtigen Wetterstationen gebaut. Professor Dr. Jens Söntgen kann uns dazu mehr erzählen. Er ist nämlich seit 2002 wissenschaftlicher Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg und kennt sich mit der Geschichte der Klimaforschung bestens aus. Hallo Jens!
Hallo Toni.
Ja, der Bau von Wetterstationen, war das der Anfang der modernen Klimaforschung?
Ja, Wetterbeobachtung hat man natürlich schon in der Antike gemacht. Also in Athen gibt es ja den Turm der Winde und das war ein ganz wichtiges Thema auch für den antiken Städtebau. Also die Römer haben ja eine Stadt nach der anderen gebaut und da war immer die Windrichtung ganz besonders wichtig, weil man davon ausging, dass die sozusagen beeinflusst, wie gesund jetzt so eine Stadt ist. Wenn da der Wind die ganze Zeit durchfegt, dann nicht. Deswegen hat man die Straßen immer ein bisschen entgegen der Windrichtung gebaut. Also nicht so quasi quer zur Windrichtung, aber entgegen. Und insofern, das hat schon eine ganz lange Tradition. Das war den Leuten immer schon klar, dass die Luft und Wind und, weiß nicht, Regen und so weiter natürlich einen Einfluss auf die Gesundheit haben und so weiter, auf die Ernten haben. Und deswegen hat man das immer schon beobachtet. Aber das waren noch ganz einfache Messgeräte. Also da hatte man so Windfaden, wie man so ja heute auch noch hat, schon in der Antike. Aber ein Thermometer beispielsweise, das ist schon eine neuere Erfindung. Und damit fängt eigentlich so die Wetterforschung der Moderne auch an.
Und jetzt weg von den Römern hin zu den Bayern. Wann gab es denn die ersten Wetterstationen in Bayern?
Ja, die sind sehr alt, zählen zu den ältesten weltweit. Manche sagen auch, die Messreihen auf dem Hohen Peißenberg, sage ich gleich was dazu, waren die ältesten überhaupt, weil die schon qualitativ sehr hochwertig sind. Die fingen 1781 an. Und der Hohe Peißenberg, das ist ja so eine Erhebung im Grunde vor den Alpen, so ungefähr 1000 Meter hoch. Wir waren da auch schon öfter mit unserer Forschungsgruppe. Also ein ganz tolles Institut gehört jetzt dem Deutschen Wetterdienst oder arbeitet für den Deutschen Wetterdienst, ist auch früher mal ein Wallfahrtsort gewesen. Und da sieht man dann sozusagen so, drumherum ist auch keine Bebauung. Also das heißt, die Rahmenbedingungen sind ganz konstant und das macht natürlich diese Messreihen ungeheuer wertvoll. Da sieht man dann auch im Besprechungsraum, haben die da so die Jahresdurchschnittswerte seit 1781 aufgezeichnet und dann immer so politische Ereignisse dazu, also Hungersnöte und dann Französische Revolution beispielsweise, also und solche Sachen. Das ist hochinteressant. Also das ist wirklich ganz alt und das steht eben tatsächlich in Bayern, ist eine der ältesten weltweit und die älteste Bergforschungsstation, ja.
Und was wird in so einer Wetterstation alles gemessen?
Ja, also bald muss man fragen, was wird alles nicht gemessen, weil da wird dermaßen viel inzwischen gemessen. Also es wird gemessen natürlich Sonnenscheindauer, es wird gemessen Niederschlag, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, es wird Bedeckung gemessen. Es werden aber auch natürlich jetzt Gase gemessen, also zum Beispiel die Gase in der Atmosphäre oder auch Partikel in der Atmosphäre, Feinstaub. Das wird alles auf so einer Forschungsstation gemessen, Kohlendioxid, Methan und so weiter. Also da haben wir mehrere. In Bayern auch auf der Zugspitze wird das gemessen. Das ist so ein globales Netzwerk, die ganz standardisierte Messungen haben, die wirklich sehr, sehr wertvoll sind für die Forschung.
Wenn wir schon bei dem Thema Gase sind, für uns ist es ja selbstverständlich zu wissen, dass die Luft ein Gasgemisch ist, für alle, die in der Schule aufgepasst haben. Aber seit wann kennt man denn diese Idee überhaupt, dass Luft nicht einfach nur da ist, sondern tatsächlich ein Gasgemisch?
Ja, genau. Also in der Antike oder ja im Grunde bis in die frühe Neuzeit hinein hat man natürlich gesagt, ja, die Luft ist ein Element, das sieht man ja auch, ne? Die hängt ja total zusammen. Im Grunde ist sie auch immer so von gleicher Beschaffenheit mehr oder weniger. Manchmal ist sie mehr oder weniger feucht, mehr oder weniger warm. Das sind so Unterschiede, aber sonst hat man ja gar keinen Anlass, irgendwie in der Luft irgendwie eine Vielfalt zu vermuten. Also das ist wirklich eine ganz, ganz neue Idee, die so im 16., 17. Jahrhundert aufkam, erst in der Alchemie, da hat man ja auch zum ersten Mal so bei Reaktionen Gase eben erkannt und hat dann auch festgestellt, das ist doch was Besonderes und die Scheidekünstler, so hießen die, die konnten ursprünglich ja nur Metalle scheiden oder Flüssigkeiten, also weiß ich nicht, aus Wein, Weingeist machen und Wasser und so, also das konnten die zerlegen, aber keine Luft. Und das hat man eben dann so gelernt und dadurch hat man dann auch erkannt, in der Luft steckt mehr drin. Also da ist ein Bestandteil drin, der für das Leben wichtig ist und der Rest ist eigentlich quasi nutzlos für das Leben. Und dieser Bestandteil ist der Sauerstoff, für die Tiere wichtig, ja, und für die Menschen.
Wenn wir jetzt über das Klima sprechen, dann geht es ja vor allem auch in der kürzeren Vergangenheit viel um Extremereignisse. Und wenn man auf die Geschichte zurückschaut, dann gab es da ja auch schon verschiedene Ereignisse oder Phänomene, die Einfluss auf unser Klima hatten. Zum Beispiel ein Vulkanausbruch im heutigen Indonesien, der größte Vulkanausbruch in der Geschichte der Menschheit. Das war 1816 in Tambora. Was ist denn genau damals passiert und wie hat sich das aufs Klima ausgewirkt?
Ja, also der größte Vulkanausbruch in der Geschichte der Menschheit war es jetzt nicht gerade, aber es war eben doch ein sehr, sehr wichtiger und folgenreicher in Tambora. Und was passierte da? Da ist im Grunde so ein Berg explodiert in der Sundastraße und natürlich im unmittelbaren Umkreis ungeheuer viele Menschen verstorben. Das hatte aber eben auch, und das ist das Besondere, globale Auswirkungen, weil sozusagen diese ganze Aschewolke, die ist weit nach oben in die Atmosphäre eingedrungen und hat sich dann eben global verteilt. Das hat man erstmal gesehen, das hat man hat gedacht, was ist der Himmel so schön rot oder was, das Abendrot so faszinierend. Brennt es hier irgendwo? Gab es auch schon Vermutungen und so weiter. Ne? Man hat das auch gemalt. Die Maler waren ganz begeistert von diesem Himmelsanblick, ne, der sich da irgendwie auftat. Aber es hat eben dann auch dazu geführt, dass der Sommer eben in weiten Teilen Mitteleuropas ausfiel. Das war das sogenannte Jahr ohne Sommer. Also da war die Luft dann dermaßen sozusagen von Partikeln und Wasser und so weiter angereichert, dass eben nicht mehr genug Sonne durchkam, es ständig stürmte, regnete und so weiter, die Ernten verschimmelten. Die Leute hatten nichts zu essen, das Vieh verhungerte. Und das waren natürlich ungeheure Ereignisse, die auch kulturell ihre Spuren hinterlassen haben, auch in der Literatur der damaligen Zeit.
Also man hat Aufzeichnungen, man hat Literatur. Woher weiß man denn eigentlich, unabhängig von den beiden Dingen, bevor es Wetterstationen gab, wie das Klima früher war?
Richtig, das Klima, würde man ja sagen, hinterlässt wenig Spuren. Ne? Also auch ein Regenguss am nächsten Tag, sieht man davon kaum noch was. Also außer es war jetzt ein ganz extremer, wo man vielleicht noch so ein paar Spuren dann findet. Aber alles versickert, die Luft verfliegt und so weiter. Der Wind hat sich gelegt. Also das Klima ist ja, hinterlässt ja anders als ein Bergrutsch eben erstmal keine Spuren. Und da fragt man sich dann, 1781 haben die Leute angefangen, so richtig zu messen, oder sagen wir mal so im 18. Jahrhundert insgesamt. Seitdem gibt es Messreihen. Und was war davor? Wie wissen wir, was davor war? Ja, da weiß man einerseits natürlich durch Baumringe, ne? Das ist so eine eigene Wissenschaft, weil wenn die Bäume enge Ringe machen, dann war es trockener beispielsweise. Da hat man schon mal so ein paar Anhaltspunkte. Dann hat man in Pollen. Also wenn man zum Beispiel in Mooren Pollen findet, dann kann man aus der Art, sind das jetzt wärmeliebende Arten, da kann man so ein bisschen schließen, na, wie war das Klima zum Beispiel zur Römerzeit in Deutschland? Ne? Kann man durchaus feststellen, so. Also aus fossilen Quellen. Aber man hat eben auch, und hier kommen die Geisteswissenschaften rein, man hat auch persönliche Aufzeichnungen von verschiedenen Leuten. Also es gibt irgendwelche Verrückte, hat es damals schon gegeben, heute gibt es die auch noch, die einfach dann immer jeden Tag aufgeschrieben haben, wie ist das Wetter? Ja? Oder andere, auch verrückt, die haben aufgeschrieben jedes Jahr, wann blüht die Kirsche? Das ist nämlich auch ein wichtiges Anzeichen sozusagen für die Temperatur, weil die Kirsche ja sozusagen bei wärmeren Temperaturen früher blüht. Das merkt man ja jetzt in Japan beim Kirschblütenfest. Infolge des Klimawandels blühen die Kirschen immer früher. Das sorgt für Probleme. Und damals eben auch schon. Und es gab eben Leute, die das aufgezeichnet haben. Und daraus weiß man eine ganze Menge.
Also im Nachhinein gar nicht so verrückt, sondern sehr hilfreich für uns später, ne?
Super hilfreich. Also zum Beispiel, es gibt einen tollen Roman von Rabelais, Gargantua und Pantagruel. Da wird eine irre Dürre beschrieben, wo die Leute dann sozusagen sogar das Weihwasser getrunken haben und andere Sakrilege begangen haben. Und das ist eben auch ein historisches Ereignis. 1540 war ein Sommer, der nicht endete. Also es gab Jahre ohne Sommer und es gab Sommer, die nicht endeten. Und da gab es natürlich eine Riesendürre und das wissen wir aus solchen Quellen.
Durch das Beobachten, Messen und Dokumentieren konnte man mit der Zeit natürlich auch Veränderungen beim Klima feststellen. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber vielleicht können wir uns da nochmal zwei konkrete Beispiele genauer anschauen. Es gab eine Zeit, in der es Veränderungen gab, die wir heute sehr gut kennen, nämlich das Abschmelzen der arktischen Eiskappe, den Anstieg des Meeresspiegels und einen Rückgang der alpinen Gletscher. So geschehen in der mittelalterlichen Warmzeit. Ist es mit dem Klimawandel, wie wir ihn heute kennen, vergleichbar oder ist es doch eine ganz andere Geschichte?
Richtig, man spricht also von der mittelalterlichen Wärme- oder Klimaanomalie. Also Warmzeit wäre jetzt ein bisschen vielleicht ein sehr starker Begriff dafür, aber jedenfalls man hat zur damaligen Zeit, das weiß man eben auch, Wein in Gegenden geerntet, wo dann später kein Wein mehr geerntet werden konnte. Ne? Wäre übrigens auch eine Methode, das Klima festzustellen, wenn man diesen ganzen Wein nicht getrunken hätte, sondern aufgehoben hätte, dann könnte man auch Alkoholgehalt und Zuckergehalt feststellen, wie warm es war. Genau, also das war so eine Wetteranomalie im Mittelalter, ne, so 900 und dauerte dann so 200-300 Jahre, also 900 ungefähr fing das an. Da war es also besonders warm, so. Aber das war natürlich sehr, sehr langsam, die Erwärmung im Vergleich zur Erwärmung, die wir heute eben erleben, ne? Die ja in der Lebenszeit der Menschen stattfindet. Also ich erinnere mich noch an kältere Winter. Ich erinnere mich noch zum Beispiel an ein bestimmter Baum, die Rostkastanie, die blühte früher immer zu meinem Geburtstag. Ja, jetzt ist die da aber schon abgeblüht. Das sind natürlich Prozesse, die viele, viele Menschen erleben und feststellen. Und das sehen eben Leute in ihrer Lebenszeit. Das ist ein ungeheuer schneller Wandel, den es früher so nicht gab. Und deswegen ist er ja auch so bedrohlich. Und das Zweite ist eben, der geht wesentlich auf menschliche Einflüsse zurück.
Nach der mittelalterlichen Wärme kam dann mit der kleinen Eiszeit das nächste Extrem. Dabei klingt es so niedlich, kleine Eiszeit. Aber was hatte es denn damit auf sich?
Ja, kleine Eiszeit nennt man so eine gewisse Periode, die auch so ungefähr in die Goethezeit fällt. Also das wissen wir deswegen, weil viele haben ja im Faust noch den Osterspaziergang im Kopf. Da waren noch die Flüsse von Eis bedeckt. Also da wird da ja extra gesagt, ne, die Flüsse sind von Eis bedeckt und jetzt schmilzt das aber. Das haben aber die meisten von uns nicht mehr gesehen in ihrer Lebenszeit, dass es so kalt war, dass Flüsse sich mit Eis bedeckten. Das hat jetzt nicht nur klimatische Gründe, aber weil die Flüsse auch zum Beispiel zur Kühlung verwendet werden, dann werden sie wärmer. Das war früher nicht der Fall, aber es hat in erster Linie eben den Grund, dass es damals für eine kurze Zeit eben besonders kalt war. Das sieht man auch am Vorrücken der Gletscher aus den Alpen in dieser Zeit. Also da gab es tatsächlich so ja, Schwankungen, wie es die im Klima immer mal wieder gibt.
Und dann gab es natürlich eine besonders große Schwankung in letzter Zeit aufgrund von Kohlendioxid in der Luft. Seit wann geht man denn davon aus, dass das ein wichtiger Klimafaktor ist? Beziehungsweise seit wann misst man das Kohlendioxid?
Ja, vielleicht erstmal, also Kohlendioxid, das ist eben das allererste Gas, das man überhaupt als solches erkannt hat, weil das ja in bestimmten Quellen auch austritt, also Sprudelquellen. Ne? Da blubbert das und man hat sofort gemerkt, na, das ist jetzt keine normale Luft, weil man sie zum Beispiel nicht atmen kann, da fällt man um. Da gibt es dann auch keine Tiere in der Nähe an solchen Quellen. Und dieses Gas kommt einerseits ein bisschen natürlich vor, ne? Tritt hier und da aus der Erde aus, wird dann auf Flaschen auch manchmal gefüllt, ne? Eine Kohlensäure nennt man das dann. Aber der Mensch erzeugt das eben auch. Und zwar durch die Verbrennung von einerseits natürlich Holz oder so, aber insbesondere von fossilen Energieträgern, also irgendwelchen Wäldern der Vergangenheit, die man in Gestalt von Steinkohle oder Braunkohle ausgräbt und dann in irgendwelche Kraftwerke schaufelt. So, und das beginnt eigentlich erst im 19. Jahrhundert so als richtiger Prozess. Und Ende des 19. Jahrhunderts hat das eben auch ein Chemiker, das war hier Arrhenius, das war ein schwedischer Chemiker, und der hat eben gesagt, es kann sein, dass Kohlendioxid absorbiert Wärme und das kann sozusagen eine klimatische Wirkung haben. Wenn viel Kohlendioxid in der Luft ist, wird es wärmer, wenn wenig drin ist, wird es kälter. So hat er nämlich die Eiszeiten erklärt. So, das war sein erstes Ziel, das war sozusagen seine Theorie, der hat das überschlagen. Was bedeutet das, mehr Kohlendioxid in der Luft oder weniger? Das kann eben tatsächlich ein paar Grad Unterschied machen. Und dann hat er geguckt, hat gesagt, so, wie viel Kohlendioxid bringen denn die Menschen in die Atmosphäre? Das war zur damaligen Zeit, das konnte er aus den Steinkohlefördermengen errechnen, weil sich eben eine bestimmte Menge Steinkohle in eine bestimmte Menge Kohlendioxid umsetzt, wenn es verbrannt wird. Alle Steinkohle wird verbrannt. Und dann hat er gesagt, pro Jahr eine Gigatonne, also eine Milliarde Tonne damals, ne? Also um 1900, kommen zusätzlich in die Luft. Und dann hat er gesagt, so, wenn sich das fortsetzt, also eine Gigatonne pro Jahr, dann haben wir in etwa 600 Jahren eine messbare Klimaerwärmung. Ja, muss man sagen, sehr weitblickend. Was der aber nicht vorhersehen konnte, war, dass es von einer Gigatonne auf 10 kam, von 10 Gigatonnen auf 20. Heute sind wir bei 38 ungefähr Gigatonnen pro Jahr, ja, weil eben immer mehr Leute an der Verfeuerung von fossilen Energieträgern mitmachen. Und deswegen kommt dieser Effekt jetzt auch schon viel früher, als Arrhenius dachte, zur Geltung.
Lass uns doch zum Schluss nochmal über die Auswirkungen des Klimawandels sprechen, also die Klimafolgenforschung. Ganz kurz zur Einordnung, was ist der Unterschied zwischen Klimaforschung und Klimafolgenforschung?
Klima ist ja jetzt sozusagen ein Durchschnittswert. Man kann es jetzt zwar nicht rein statistisch definieren, aber es geht im Wesentlichen um Durchschnittstemperatur, durchschnittliche Niederschläge mit eben besonderen Abweichungen so im Jahr. Ne? Und so richtig in Mode gekommen oder wissenschaftlichen Grund gefasst hat das so zu Humboldts Zeiten, also Alexander von Humboldt, der hat so als erster so Durchschnittstemperaturlinien auf den Globus gezeichnet. Vorher hatte man das nur rein mathematisch bestimmt, weil der Globus ist ja eine Kugel, kann man dann irgendwie angeblich mathematisch berechnen, wo die Klimazonen sind. Er hat aber gesagt, nein, das müssen wir eben empirisch machen, und so hat das im Grunde angefangen, so Klimaforschung. Aus der Wetterforschung, ne? Vorher hat man einfach nur das Wetter beobachtet. So. Und dann hat man sich natürlich gefragt, so wie erkläre ich das Klima in einer bestimmten Gegend? Wie unterscheide ich das Klima? Was für Klimatypen gibt es? Das waren dann so typische Forschungsfragen. Und heute mit der Klimafolgenforschung geht es eigentlich in erster Linie um die Auswirkungen des menschgemachten Klimawandels. Und da geht es eben darum, erstens auszurechnen, wie wird der sich weiter entfalten? Ja, also, geht das über 1,5 Grad, geht das über 2 Grad, geht das über 3 Grad? Ja, wir sind natürlich, die 1,5 Grad haben wir jetzt bald hinter uns gelassen. Und dann fragt sich natürlich die Klimafolgenforschung, was tun? So, erstmal haben sie sich bemüht, eben bei der Politik global sozusagen Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen. Das ist auch gelungen, aber irgendwie größere Handlungsanstrengungen auf globaler Ebene hat man nicht sehen können, oder ich habe es nicht sehen können. Und jetzt geht es aber auch darum, wie gehen wir mit dem unvermeidbaren Klimawandel um? Das ist jetzt sozusagen die Frage, wie müssen wir die Städte nachrüsten, wie müssen wir Kühle in die Städte bringen, wie müssen wir Wasser in die Städte bringen, damit sich diese Erwärmung eben nicht so auswirkt auf die Gesundheit. Ja, und wie gehen wir mit Extremereignissen und anderem um? Also das sind eine ganze Reihe von Folgen von angewandten Fragestellungen, und damit beschäftigen sich zum Beispiel hier an der Universität Augsburg auch einige Kollegen, ja.
Wir haben in dieser Folge über die Anfänge der Klimaforschung gesprochen und über den Klimawandel im Laufe der Geschichte. Jetzt fehlt uns noch der Ausblick in die Zukunft.
Wusstet ihr eigentlich, dass der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um etwa 2 Meter ansteigen wird? Davon gehen die Vereinten Nationen mit Blick auf den letzten Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change aus. Bedroht davon sind Inselstaaten wie Kiribati, die Marshallinseln im Pazifik und die Malediven im Indischen Ozean. In Mikronesien sind bereits erste Inseln verschwunden. Und auch deutsche, amerikanische oder australische Inselgebiete werden in wenigen Jahrzehnten vom Meer verschluckt werden. Neue Technologien revolutionieren die Klimaforschung. Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation liefern zum Beispiel präzise Daten über die Meeresoberfläche, Bodenbewegungen oder auch die Luftqualität. Supercomputer wie der Fugaku in Japan simulieren komplexe Klimamodelle. So konnte zum Beispiel ein KI-Modell entwickelt werden, das mit hoher Genauigkeit die Folgen eines Tsunamis vorhersagen kann. Internationale Zusammenarbeit in der Klimaforschung. Der Weltklimarat IPCC vereint Wissenschaftler aus über 190 Ländern zur Erstellung umfassender Klimaberichte. In Bayern bündelt das Forschungsnetzwerk BayCliff regionale und internationale Aktivitäten in der Klima- und Klimafolgenforschung. Es fördert die Vernetzung der Akteure und die Weiterentwicklung der Forschung.
In dieser Folge haben wir einen spannenden Blick auf die Geschichte der Klimaforschung geworfen. Von den Anfängen in Ägypten und Griechenland bis hin zu den fortschrittlichen Technologien und globalen Kooperationen, die uns heute helfen, das Klima besser zu verstehen. Vielen Dank, Jens, dass du uns heute mitgenommen hast in die Welt der Klimaforschung, die wirklich sehr beeindruckend ist. Danke dir.
Ja, ich danke dir, Toni, für das Interesse.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns außerdem auch immer über Kommentare oder eine Bewertung von euch. Alle Folgen von Morgen beginnt heute findet ihr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und auf podcast.bayern.de. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.